Wir hören auf die Schriftlesung zur Predigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 43 bis 54. Johannes 4, Verse 43 bis 54. Aber nach zwei Tagen ging er von dort weiter nach Galiläa, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, und er ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern, um die siebente Stunde, verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Gläubigkeit oder biblischer Glaube. In den vergangenen Jahren, in denen ich die Bibel gelesen habe, ist mir aus der Schrift immer wieder das Wort Glaube ins Auge gesprungen. Ich habe immer wieder und wieder darüber nachgedacht und mich gefragt, was ist eigentlich biblischer Glaube? Die Geschichte hier von dem königlichen Beamten ist ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen, der biblischen Glauben hat. Dieses Beispiel wollen wir uns heute Morgen zum Vorbild nehmen. Doch bevor wir dazu kommen, müssen wir sehen, dass es neben dem biblischen Glauben auch falschen Glauben gibt. Und diesen falschen Glauben möchte ich in der Predigt heute Morgen als Gläubigkeit bezeichnen. Wir müssen zunächst erst einmal feststellen, dass heute eine sehr große Unklarheit darüber besteht, was überhaupt Glauben ist. Und das nicht nur in der Welt, sondern auch in den christlichen Kreisen. In den Nachrichten im Fernsehen sehen wir vielleicht auf dem Kirchentag evangelische Christen, die von dem Nachrichtensprecher als Gläubige bezeichnet werden. An einem anderen Tag sehen wir dann vielleicht Hunderttausende von Katholiken in Rom auf dem Petersplatz, die sich vor dem Papst versammelt haben, die ebenfalls als Gläubige bezeichnet werden. Oder wir sehen, dass sogar auch Moslems, die nach Mekka pilgern, in den Nachrichten als Gläubige bezeichnet werden. Mit diesen Aussagen in den Nachrichten könnte man meinen, dass jeder, der irgendeiner Religion angehört, ein Gläubiger ist. Ich hatte schon viele Gespräche mit Menschen, die gesagt haben: Ich gehe in die Kirche, ich gehe nicht in die Kirche und ich lese auch nicht die Bibel, aber ich bin ein gläubiger Mensch. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die spirituelle Erfahrungen im New Age oder in der Mystik gemacht haben und das ebenfalls als Glauben bezeichnet haben. Man kann also sagen, dass heute jeder, der auf irgendeine Art und Weise religiös ist oder an irgendeine übernatürliche, transzendente Macht glaubt, als gläubiger Mensch angesehen wird. Das würde dann heißen, dass die meisten Menschen auf der Welt Gläubige sind. Wenn wir das jedoch im Licht der Bibel betrachten, dann merken wir sehr schnell, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Denn Jesus redet von der kleinen Herde der Gläubigen im Vergleich zu der großen Masse der Nichtgläubigen. Jesus hat gesagt, dass der Weg, der zum Leben führt, sehr schmal ist. Und der Weg, der zur Verdammnis führt, ist breit. Und viele gehen auf ihn. Die Bibel sagt, dass einfach nur Gläubigkeit oder irgendein Glauben zu haben, nicht ausreicht, um gerettet zu werden und das ewige Leben zu bekommen. Auch spirituelle Erfahrungen sind noch lange kein Beweis dafür, dass jemand im biblischen Sinne gläubig ist. Wahrer Glaube, der ist im Evangelium von Jesus Christus verankert, in der Botschaft von seinem vergossenen Blut am Kreuz von Golgatha und von seiner Auferstehung. Wir betrachten nun die Geschichte von dem königlichen Beamten. Dort sehen wir den Unterschied zwischen falschen und echtem Glauben. Wir sehen, dass Gläubigkeit nicht gleich biblischer Glaube ist. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Die Sympathie der Masse für Jesus beruhte nicht auf Glauben, sondern nur auf Gläubigkeit. Ich habe eben schon gesagt, dass der Glaube nicht in der großen Masse zu finden ist, sondern bei der kleinen Minderheit der wahren Christen, die wiedergeboren sind. Als Jesus mit seiner Wirksamkeit beginnt und anfängt, auch Wunder zu tun, da findet er eine breite Annahme in der großen Masse. Die einzige Ausnahme ist seine Heimatstadt Nazareth. Jesus ging hier wieder nach Galiläa und die Galiläer nahmen ihn auf, außer die Leute von Nazareth. Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte, wie Jesus in seine Heimatstadt in die Synagoge ging und dann haben die Leute von Nazareth ihn dann anschließend versucht, Jesus den Abhang hinunterzustürzen. Deshalb sagt Jesus hier in Vers 44 auch, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung in Israel hatte zunächst erst einmal gegen Jesus nichts einzuwenden. Sie sahen in ihm einen der Propheten und einen Wundertäter. Deshalb sind sie Jesus nachgelaufen. Wenn so etwas bei uns heute geschehen würde, dass viele Menschen die große Masse Jesus nachläuft, dann würden wir uns vielleicht auch erst einmal darüber freuen. Wenn wir hören würden, dass viele Menschen Jesus gegenüber positiv eingestellt sind, dann wäre das doch ein Grund zur Freude für uns, oder? Wenn wir anderen das Evangelium erzählen, dann erleben wir doch leider viel zu oft, dass die Menschen Gottes Wort widersprechen. Deshalb sind wir froh, wenn wir irgendeinen Menschen finden, der das Evangelium erst einmal nicht ablehnt und es anzunehmen scheint. Wir sollten aber nicht so schnell sein und dann gleich sagen, ja, das ist auch ein Christ, wenn er gegenüber Jesus erstmal positiv eingestellt ist. Aus welchem Grund nimmt jemand Jesus bereitwillig an? Ist es wirklich aus biblischem Glauben, der durch den Heiligen Geist gewirkt ist? Wir lesen, dass hier die Galiläer Jesus angenommen haben, weil sie seine Zeichen und Wunder gesehen haben, die er in Jerusalem auf dem Passafest getan hatte. Deshalb haben sie mit Jesus sympathisiert. Wenn jemand von der Macht und Größe Jesu beeindruckt ist, dann muss das noch lange nicht bedeuten, dass er zum wahren biblischen Glauben an Christus durchgedrungen ist und dass er in Jesus seinen Erlöser gefunden hat. Glaube ist mehr als nur eine vorübergehende Regung in der Seele. Die Bibel definiert den Glauben nach Hebräer 11,1 so. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Halten wir also an dieser Stelle hier einmal fest. Wenn jemand gegenüber Jesus positiv eingestellt ist, von ihm beeindruckt ist und in seiner Seele gefühlsmäßig irgendwie von Jesus bewegt ist, dann heißt es noch nicht automatisch, dass er wirklich ein Christ ist, dass er ein Bruder oder eine Schwester ist. Es gibt auch von der Bibel her falschen Glauben, Gläubigkeit, bei dem ganz ähnliche Mechanismen in der Seele ablaufen wie bei dem echten Glauben. Der wahre Glaube kann an seinen Früchten erkannt werden, an den Werken, die aus dem Glauben folgen. Wahrer Glaube vertraut an Gott in allen Umständen, auch in den Umständen, wo er vielleicht noch nicht sehen kann, wo er noch nicht sehen kann, wie Gott vielleicht eingreifen kann. Denken wir da zum Beispiel an Abraham. Er und seine Frau, beide waren alt und hochbetagt. Und es war eigentlich keine Aussicht mehr darauf, dass sie noch ein Kind bekommen, einen Sohn. Doch Abraham glaubte Gott, dass er in seinem Alter von ihm noch einen Sohn geschenkt bekommt. Wir dürfen, nach dem, was die Schrift sagt, sehr sicher sein, dass Gott den Glauben auf seine Echtheit überprüfen wird. Wenn wir uns also bei jemandem nicht ganz sicher sind, ob er wirklich ein Christ ist oder ein Bruder oder eine Schwester, dann warten wir doch einfach einmal eine Zeit ab und sehen, was aus seinem Glauben wird. Gott wird es offenbar machen. Diejenigen, die keinen echten Glauben, keinen Glauben haben, wie die Bibel es sagt, keinen biblischen Glauben haben, die werden nicht bis zum Ende durchhalten können, die werden nicht bis zum Ende an Jesus bleiben können. Und genauso hat es auch bei den Galiläern hier nicht lange gedauert, bis es zu einer Scheidung kam zwischen den wahren Christen und den Namenschristen. Wir müssen hier im Johannesevangelium nur 2 Kapitel weitergehen, bis Kapitel 6. Dort sehen wir, dass es zwischen Jesus und den Galiläern zum Bruch kommt. Die Galiläer, die ihn so positiv aufgenommen haben, kehren ihm dann auf einmal ganz plötzlich den Rücken und folgen ihm nicht mehr nach. Als es dann plötzlich in Kapitel 6 nicht mehr um Zeichen und Wunder geht, sondern als es darum geht, Jesus als Erlöser anzunehmen, da springen die Galiläer plötzlich ab. Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und wer gerettet werden will, der muss von diesem Brot des Lebens essen. Also sprich, als es jetzt hier um die Person Jesu geht und nicht mehr um seine Machtwirkung, Zeichen und Wunder, da wendet sich bei den Galiläern auf einmal das Blatt. Und sie sagen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Darauf antwortet Jesus ihnen, aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Johannes 6, 64. Hier sehen wir sehr deutlich, dass Jesus unter den Galiläern falschen Glauben, Gläubigkeit aufdeckt. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche von denen nicht wirklich glaubten. Das heißt, man kann Glauben an Jesus nicht auf die Dauer vortäuschen oder spielen. Wir hatten vor einem Jahr jemanden, der kam in die Gemeinde, der hat vorgegeben, dass er sich bekehrt hat. Er hat einfach eine Bekehrung gespielt. Aber das hat keine 2 Monate gedauert, dann kam es heraus. Aber wir sind weiterhin in Kontakt mit diesem Mann geblieben und jetzt, gerade vor 2 Wochen, hat er sich wirklich bekehrt und ist echt Christ geworden. Und jetzt sind auch schon nach kurzer Zeit die Früchte des Glaubens an ihm zu erkennen. Er hat sich völlig verändert. Also wenn jemand nicht echt im Glauben ist, noch nicht wirklich gerettet ist, dann hat er nur eine Möglichkeit. Er muss sich wahrhaftig zu Jesus bekehren. Wenn nicht, dann wird er irgendwann früher oder später aufgedeckt werden. Es heißt dann weiter in Johannes 6, von da an haben sich viele von Jesus, von seinen Jüngern abgewandt und sind hinfort nicht mehr mit ihm gegangen. Jetzt, als es darum geht, Jesus wirklich nachzufolgen und ihn als Person anzunehmen, da sind dann viele abgesprungen. Viele, die vorher Ja zu Jesus gesagt haben, wird die Sache jetzt zu heikel und sie wenden sich von ihm ab. Und so ist es auch heute. Wenn sich dann irgendwann Schwierigkeiten im Glauben einstellen nach einiger Zeit oder es Anfechtungen gibt, wo vielleicht man den Glauben dann auch vor anderen bezeugen muss oder andere fangen dann an, sich über einen lustig zu machen, weil man Christ ist. Wenn viele dann merken, dass es ernst wird, dann können sie diesen Weg nicht mehr weitergehen. Wenn sie merken, dass es ernst wird, dann verkrümeln sich einige. Es wird immer wieder, auch heute noch, unter der Christenheit aussortiert. Wer nicht gemäß echtem biblischen Glauben Jesus nachfolgt, der wird den Weg mit den wahren Gläubigen nicht bis zum Ende gehen können. Er wird irgendwann sich von Jesus abwenden oder sein falscher Glaube wird aufgedeckt. Hier gibt es einige Geschwister, die schon jahrelang dem Herrn nachfolgen und die auch schon viele Anfechtungen, denke ich, im Glauben erduldet haben. Die dürfen sicher sein, dass Jesus ihren Glauben, ihren wahren Glauben an den Herrn belohnen wird. Den wahren Glauben, der auch durch Anfechtungen hindurchgeht. Den Geschwistern gilt die Verheißung von Gott, dass er den Glauben bis zum Ende bewahren wird. Denn niemand kann die wahren Gläubigen aus der Hand des Vaters mehr reißen, sagt die Schrift auch im Johannesevangelium. Johannes hat diese Geschichte hier aufgeschrieben von dem königlichen Beamten. Wir sehen hier, wie Jesus seinen Sohn heilt. Wir können hier sehen, dass dieser Beamte wirklich wahren biblischen Glauben hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der wahre Glaube vertraut auf das Wort Gottes. Dieser Mann hier hat im Dienst des Königs gestanden, des Königs Herodes. Er war ein königlicher Beamte. Vielleicht war er sogar der Judas, der später erwähnt wird im Lukas-Evangelium, der ein Verwalter von Herodes war. Und seine Frau, die Susanna, wird auch erwähnt, die Jesus mit seinem Besitz gedient hat. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht könnte es der sogar gewesen sein. Also dieser königliche Beamte kam aus Kapernaum. Er hatte einen Sohn, der war sehr, sehr schwer krank. Er lag im Sterben. Als dieser Mann nun hörte, dass Jesus in der Gegend ist, da kommt er zu ihm. Er bittet Jesus, dass er mit zu ihm kommt nach Kapernaum und seinen todkranken Sohn heilt. Wir sehen hier, dass Krankheit und Tod auch an den Reichen und Vornehmen nicht vorübergeht. Dieser Mann bittet Jesus ja ganz dringlich, dass er mit ihm kommt und sein Kind doch nicht sterben lässt. Jeder, der zu Jesus kommt, der muss mit leeren Händen kommen. Auch die Reichen müssen mit leeren Händen wie Bettler zu Jesus kommen. Das war auch die letzte Erkenntnis, die Martin Luther hatte, kurz bevor er gestorben ist. Das waren seine letzten Worte, die er aufgeschrieben hat. Vor Gott sind wir alle Bettler, hat er geschrieben. Ich möchte Sie mal für einen kleinen Augenblick mit zurücknehmen in das kleine altertümliche Städtchen Eisleben, in das Jahr 1546. Martin Luther ist dort schwer krank angekommen, nachdem er seinen letzten Dienst an zwei Brüdern getan hat. Luther liegt in seinem Bett, er kann nicht schlafen. Er geht in seinem Schlafgemach hin und her. Schließlich setzt er sich am Tisch nieder und schreibt die letzten Zeilen seines Lebens auf Papier. Danach wird er vom Herrn Jesus heimgerufen. Seine letzten Aufzeichnungen unmittelbar vor seinem Heimgang lauten: Den Dichter Vergil in seinen Werken kann niemand verstehen, wenn er nicht 5 Jahre Hirte oder Bauer gewesen ist. Den Staatsmann Cicero in seinen Briefen kann niemand verstehen, wenn er nicht 40 Jahre in einem hervorragenden Staatswesen tätig gewesen ist. Die Heilige Schrift so fährt Luther fort, meine niemand genug geschmeckt zu haben, wenn er nicht 100 Jahre das Leben ihrer Propheten gelebt hat. Es ist ein Wunder mit Johannes, dem Täufer, mit Christus, mit den Aposteln. Versuche du nicht, diese göttlichen Werke mit deinem Verstand zu ergründen, sondern bete gebeugt ihre Spuren an. Vor Gott sind wir Bettler. Das ist wahr. So die letzten Worte von Martin Luther, die er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Das war seine letzte Erkenntnis. Wer zu Gott kommen möchte, der muss kommen wie ein Bettler, auch die Reichen und die Vornehmen. Kein Mensch kann Gott etwas bringen. Man kann von Gott nur empfangen. Ob man nun reich oder arm ist, schwarz oder weiß, das spielt bei Gott gar keine Rolle. Das zählt bei Jesus alles nichts. Es zählt nur, dass ich mit leeren Händen zu Jesus komme im Glauben, dass er meine Hände füllen kann. So kommt auch dieser Mann, dieser königliche Beamte, zu Jesus mit dem Glauben, dass er sein Kind heilen kann. Er dachte, wenn Jesus mit nach Kapernaum kommt und sein krankes Kind mit den Händen anrührt, dann kann das Kind wieder gesund werden. Ich bin mir sicher, das hätte Jesus auch tun können. Dann wäre das Kind ganz bestimmt wieder gesund geworden. Genauso wie auch Jesus andere Menschen angerührt hat, zum Beispiel Blinde oder Aussätzige, die nach der Berührung durch Jesus wieder geheilt geworden sind. Doch in diesem Fall hier, da tut Jesus etwas ganz anderes. Jesus wusste nämlich, dass die Menschen in Galiläa Zeichen und Wunder sehen wollten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte schon eine ganze Reihe von Kontakten zu Pfingstlern und Charismatikern. Und da gab es auch einige, die, man kann schon sagen, nach Zeichen und Wundern direkt süchtig gewesen sind. Und so war es auch damals. Die Masse, die wollte unbedingt Zeichen und Wunder sehen. Aber das war eigentlich nicht das, was Jesus vorhatte. Er wollte nicht, dass die Menschen durch Zeichen und Wunder glauben. Er wollte eigentlich was ganz anderes. Er wollte, dass die Menschen ihn als Person annehmen. Er wollte, dass die Menschen ihn lieben um seiner selbst willen. Dorthin wollte Jesus die Menschen eigentlich führen. Dazu verlangt er, dass die Menschen seinem Wort vertraut haben. Wenn wir glauben, was Jesus gesagt hat, und es auch tun, dann sind wir Täter des Wortes, wie wir vorhin schon aus Jakobus 2 gehört haben. Und dann ehren wir Jesus. Also wir müssen die Worte Jesu hören und auch tun. Es darf nicht einfach nur bei einem gefühlsmäßigen Glauben stehen bleiben. Also Jesus will diesem Beamten hier mehr zeigen als nur den Wunderglauben der großen Masse. Jesus kann nämlich aus dem Nichts Dinge ins Dasein rufen. Jesus muss nur ein Wort sprechen und ein Kranker wird wieder gesund. Die Kraft Gottes liegt also nicht in irgendeiner Handlung, wie zum Beispiel in der Handauflegung. Die Kraft Gottes liegt in dem Wort Jesu, wie wir es hier auch in der Heiligen Schrift haben. Die Kraft Gottes liegt in seinem Wort. Jesus sagt hier zu dem königlichen Beamten in Vers 50, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus verlangt hier echten Glauben, der auf sein Wort vertraut, ohne etwas zu sehen. Und dieses Glaubensbeispiel hier zeigt uns, dass dieser Mann sich auch darauf einlässt. Er glaubt, was Jesus gesagt hat. Er kehrt um, er geht zurück zu seinem kranken Kind. In dem Glauben, dass Jesus sein Kind gesund gemacht hat. Vers 50. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging hin. Jesus kann durch sein Wort wirken, ohne selbst anwesend zu sein. Es war gar nicht nötig, dass Jesus mit nach Kapernaum kommt, um das Kind zu heilen. Jesus musste nur dieses eine Wort sprechen. Geh hin, dein Sohn lebt. Jesus brauchte nur dieses Wort und nicht mehr. Heute muss Jesus nicht vom Himmel herunter auf die Erde kommen, um unter uns zu wirken. Auch uns reicht allein das Wort Gottes. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben das ganze Wort Gottes in der Bibel. Und das müssen wir glauben. In Römer 10, Vers 8 heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wir sehen hier, das ist biblischer Glaube, Vertrauen auf das Wort. Wir brauchen also keine großen spirituellen Sprünge machen in die Welt der Mystik hinein. Wir brauchen keine gefühlsmäßigen Erfahrungen machen. Wir brauchen auch keine abstrakten philosophischen Überlegungen anstellen. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen uns nicht verbiegen und irgendwo weit in der Ferne suchen. Die Bibel sagt, das Wort ist uns nahe. Die Sache ist ganz einfach, vielleicht für manche zu einfach. Wir brauchen nur das Wort Gottes. Das möchte ich noch einmal betonen. Nur das Wort Gottes brauchen wir und nichts darüber hinaus. Gott wirkt durch sein Wort und er möchte, dass wir seinem Wort glauben. Wenn wir das tun, dann haben wir echten biblischen Glauben. Wir müssen wie dieser Beamte glauben, was Jesus gesagt hat. Wenn wir aus der Bibel eine Verheißung bekommen, dann dürfen wir das im Glauben annehmen, hingehen, genau wie dieser Beamte, und auch erwarten, dass Jesus durch sein Wort wirken wird und es erfüllen wird, auch wenn Jesus gar nicht leibhaftig anwesend ist. Jesus ruft immer wieder durch die Bibel zum Glauben auf. Und ich denke, dass jeder Christ davon auch Zeugnis geben kann, dass er durch das Wort, durch die Bibel von Jesus zum Glauben gerufen worden ist. Ich möchte mal einige Beispiele dazu geben. Da steht ein junges Mädchen, das noch nicht für Jesus entschieden war, am Fenster, als ein Gewitter heraufzog. Ein gewaltiger Blitz erhellte die Landschaft. Da kam ihr das Wort ins Gedächtnis. Ebenso wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dieses Wort traf genau in ihr Gewissen. Sie hat ihr Leben in aller Stille überdacht und dann ist sie im Glauben zu Jesus gekommen und hat sich bekehrt. Oder ein anderes Beispiel zeigt, wie Gott sein Wort gebraucht hat, um einen Menschen zum Glauben zu führen. Ein Bauer hat sein Vieh gefüttert. Da leckte ein Ochse seinen Arm. In dem Moment fiel dem Bauer das Wort aus Jesaja 1,3 ein. Ein Ochse kennt seinen Besitzer. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat kein Verständnis. Das hat den Bauern so beunruhigt, bis er dann letztendlich zum Glauben an Jesus Christus später gefunden hat. Auch ein Mann, der weit entfernt von Gott war und viel Schuld auf sich geladen hat, ist auf ähnliche Weise zum Glauben gekommen. Er hat irgendwo im Wald Holz gefällt und als er wieder seine Axt gehoben hat, da ist ihm plötzlich das Wort eingefallen. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dieses Wort hat ihn zu Jesus geführt. Gott wirkt durch sein Wort. Das ist kein Zufall. Dahinter verbirgt sich auch kein Trick. Der Beweis dafür ist, dass es sich hier um echten Glauben handelt, dass der Glaube zum Schauen kommt. Was Gott in seinem Wort zugesagt hat, das trifft auch haargenau so ein. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Der Glaube kommt zum Schauen. Biblischer Glaube wird an seiner Frucht erkannt. Dass dieser Beamte hier wirklich an Jesus geglaubt hat, zeigt sich darin, dass er tatsächlich losgeht, dass er nach Hause geht zu seinem Sohn. Er diskutiert nicht weiter mit Jesus herum, ob er das wirklich ernst gemeint hat, dass er gehen soll und dass sein Kind gesund ist. Er geht einfach in dem Glauben, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat und dass sein Sohn tatsächlich geheilt ist. Er muss gar nicht lange warten, bis er vom Glauben zum Schauen kommt. Sein Glaube wird belohnt. Diese Verheißung haben auch wir nach Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Auch der Glaube des Beamten wird belohnt. Als der Mann noch auf dem Weg nach Hause ist, da kommen ihm schon seine Knechte entgegen. Und der eine Knecht teilt ihm die frohe Nachricht mit, dein Kind lebt. Jesus hat gesagt, du kannst wieder nach Hause gehen, dein Sohn lebt. Und genau das Gleiche sagt auch hier einer von den Knechten des Beamten. Dein Kind lebt. Jesus hat sein Wort gehalten. Die Heilung ist genauso eingetroffen, wie Jesus es gesagt hat. Es heißt immer wieder in der Schrift, dir geschehe nach deinem Glauben. Das gilt auch hier. Der Mann hat das empfangen, was er geglaubt hat. Er hat geglaubt, dass sein Sohn wieder gesund ist und er war wieder gesund. Nun möchte der Beamte seinen Glauben auch noch ganz sicher bestätigt haben. Deshalb erkundigt er sich nach der genauen Uhrzeit, wann sein Kind wieder gesund geworden ist. Da sagt ihm der Knecht, es war zur 7. Stunde, nach unserer heutigen Zeitrechnung um 13 Uhr mittags. Es war um die 7. Stunde, als das Fieber das Kind wieder verlassen hat. Das war genau zu der Stunde, als Jesus gesagt hat, dein Kind lebt. Also genau in dem Moment, wo Jesus sagt, das Kind lebt und der Beamte geglaubt hat, dass es lebt, in dem Moment war es wieder gesund. Wir sehen hier, dass bei Jesus das Diktum auch gleich das Faktum ist. Reden und Handeln sind bei Jesus eine Einheit. Was Jesus sagt, das tut er auch. Damit wird hier seine Gottheit offenbart. Genauso wie Gott bei der Schöpfung durch sein Wort geschaffen hat und ins Dasein gerufen hat, so bringt auch Jesus hier durch sein Wort Dinge, die nicht da sind, ins Dasein. Bei der Schöpfung sprach Gott, es werde Licht. Es war vorher noch nicht da, es werde Licht und es ward Licht. Und genauso sagt auch hier Jesus, das Kind lebt und das Kind lebt tatsächlich. Aus diesem Grund, weil wir sehen, wie zuverlässig das Wort Jesu und das Wort Gottes ist, aus diesem Grund sollen auch wir dem Wort allein glauben. Denn in dem Wort Gottes liegt die Kraft. Wir dürfen wissen, dass das Evangelium von Jesus, wenn es denn verkündigt wird, nicht ohne Wirkung bleiben wird. Paulus schreibt in Römer 1,16, denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wenn wir das Wort Gottes hören, dann erwartet Gott auch, dass wir es glauben und nicht einfach weggehen, als wäre nichts gewesen. Wenn wir dem Wort Gottes glauben, dann wird es nicht umsonst sein. Unser Glaube wird belohnt werden. Das sehen wir auch am Beispiel des Abrahams, dem Vater des Glaubens. Als Gott dem Abraham begegnet, da sagte er zu Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Diesen Lohn des Glaubens, sehen wir in der Bibel, haben alle Männer und Frauen in der Bibel empfangen, die Gottes Wort geglaubt haben. Diesen Lohn hat auch der königliche Beamte empfangen, sein Kind wurde geheilt. Und noch darüber hinaus kam das ganze Haus, sein ganzes Haus kam zum Glauben. Da kann man nur sagen, was für ein Segen ist dadurch entstanden, weil er dem Wort Jesu geglaubt hat. Wenn wir also diese Geschichte von dem königlichen Beamten hier in Johannes 4 und auch das Ganze, was die Schrift in ihrem ganzen Volumen sagt, zusammennehmen, dann können wir nur zu dem einen Schluss kommen. Gott gibt den Glauben durch sein Wort und Gott gibt den Glauben nicht ohne sein Wort. Gott gibt den Glauben durch sein Wort, aber er gibt den Glauben nicht ohne sein Wort. Wenn wir das Wort Gottes wegnehmen, dann verschwindet auch von ganz alleine der Glaube. Deshalb ermahnt Paulus auch, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Was wir glauben sollen, das haben wir im Wort, das haben wir in der Schrift. Damit können wir auch mit Worten klar und deutlich aussprechen, was wir glauben sollen. Wenn jemand ohne das Wort, ohne die Schrift glauben möchte, dann öffnet er sich für den Bereich der Mystik. Er kann da nicht mehr genau definieren oder auch aussprechen, was er glaubt oder warum er glaubt. Der Ursprung des Glaubens, wenn man das Wort wegnimmt, der Ursprung des Glaubens liegt dann irgendwo im Geheimnisvollen, im Unaussprechlichen, im Dunkeln, also sprich im Okkulten. Nimmt man das Wort Gottes weg, dann wird aus biblischem Glauben eben menschliche Gläubigkeit, die sich dann auf innere, kaum erklärbare Gefühle oder Eingebungen gründet. Deshalb, weil Gott nur mit dem Wort und durch das Wort wirkt, müssen wir die Bibel im reichlichen Maß gebrauchen. Wir müssen die Bibel immer wieder lesen, Verse auswendig aufsagen, das Wort lehren und auch auslegen. Ein junges Mädchen hat einmal von ihren Eltern eine Bibel geschenkt bekommen. Dann hat sie den Pastor aus ihrer Gemeinde gebeten, dass er doch vorne in die Bibel eine kurze Widmung reinschreibt. Als der Pastor die Bibel aufgeschlagen hat, muss er feststellen, dass schon eine Inschrift drin gestanden hat. Es stand dort: Ich bin das Brot des Lebens. Dann hat er sich gedacht, ich schreibe einfach noch einen Satz dazu, hat noch einen Satz drunter geschrieben. Ich bin das Brot des Lebens, stand da, und er schreibt dann: Lass es nicht verschimmeln. Wir haben von Gott die Bibel bekommen, Geschwister. Deshalb lasst uns die Bibel auch regelmäßig benutzen. Und wenn die Bibel irgendwann mal abgenutzt ist, wenn wir sie schon so oft durchgelesen haben, dass sie zerflettert ist und am Auseinanderfallen ist, dann kaufen wir uns ganz einfach eine neue Bibel. Ich habe das auch schon hinter mir, ich habe auch schon Bibeln, die sind so zerflettert, dass sie auseinandergefallen sind. Dann kaufen wir uns eine neue Bibel. Lasst uns die Bibel lesen und darüber nachdenken, Tag und Nacht. Dann werden wir sein, wie wir das auch vorhin in dem Lied von den Mädchen gehört haben, wenn wir Tag und Nacht in der Bibel lesen und über sein Wort nachdenken, dann werden wir sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen, und wir werden unsere Frucht bringen zur entsprechenden Zeit. Amen.